ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Jens Riva.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Guten Abend.
Das wichtigste Ziel wurde erreicht. Die Ukraine bekommt mit 90 Milliarden Euro die finanzielle Unterstützung, die sie so dringend braucht, um in den kommenden Monaten ihren Überlebenskampf gegen die russischen Angriffe fortführen zu können. Nach 10 Verhandlungen bis in die frühen Morgenstunden fand die Europäische Union auf dem letzten Gipfel des Jahres einen Weg dafür, bei dem die Staats- und Regierungschefs einschlagen konnten. Aber dieser Weg sieht anders aus als der, den vor allem Bundeskanzler Friedrich Merz einschlagen wollte. Der hatte bis zuletzt vehement dafür gekämpft und geworben, auf in der EU eingefrorene russische Vermögen zurückzugreifen. Stattdessen reicht die EU nun einen Kredit an die Ukraine weiter, den sie selbst aufnimmt und mit dem EU-Gemeinschaftshaushalt absichert. Wie Merz zu dieser Wendung steht, dazu gleich ein Gespräch mit dem Bundeskanzler. Zunächst fasst Nikolas vor Donarakis den Gipfel von Brüssel zusammen.
Aufrecht steht Wolodymyr Selenskyj am Vormittag vor dem polnischen Präsidentenpalast in Warschau. Staatsbesuch. Innerlich dürfte er heute aber ein ganzes Stück entspannter gewesen sein als gestern. Denn jetzt ist klar, in den kommenden 2 Jahren leiht ihm die EU 90 Milliarden Euro zinsfrei. Von Polens Präsidenten geht es zum polnischen Premierminister Donald Tusk. Der hatte gestern Nacht auch in Brüssel mitverhandelt, damit der Ukraine das Geld nicht ausgeht. Tusk wirkt ebenfalls erleichtert, aber könnte besser sein. Irgendwas kann immer besser sein, effizienter, aber ich bin sehr zufrieden, dass wir wenigstens geliefert, was wir versprochen haben. In Brüssel am Morgen nach der Entscheidung. Absperrungen und EU-Chefs weg, Ruhe am Gipfelgebäude. Viele Stunden hatten sie hart verhandelt, Ende offen, doch dann eine Lösung. Das Ziel sei erreicht. Die dringenden finanziellen Bedürfnisse der Ukraine für die beiden kommenden Jahre anzugehen und ich bin sehr erfreut, wir haben es geschafft. Es ist ein Hurra über den Plan B. Denn eigentlich wollte man vor allem hier in Belgien eingefrorenes russisches Vermögen nutzen, um Darlehen an die Ukraine zinsfrei abzusichern. Doch nun? Die Ukraine bekommt einen zinslosen Kredit über 90 Milliarden Euro für 2 Jahre, abgesichert über den EU-Haushalt. Das russische Vermögen in Belgien bleibt erstmal unangetastet. Samina Sultan ist Expertin für europäische Finanzpolitik und sagt, ein Risiko bleibt.
Der Nachteil ist, dass im Fall der Fälle eben wir im EU-Haushalt für diese Mittel gerade stehen müssen. Die Hoffnung ist natürlich, dass die Russen doch noch Reparationszahlungen leisten oder wir einen Weg finden, die russischen Gelder zu verwenden.
Das Problem nun verlagert in die Zukunft. Der belgische Regierungschef Bart De Wever war von Anfang an gegen die Nutzung des russischen Geldes. Sein Gipfelfazit also rundum positiv. Ich denke, Europa hat gewonnen. Und die finanzielle Stabilität hat natürlich gewonnen. Wir haben Chaos vermieden, wir haben Teilung vermieden. Ja, aber Bundeskanzler Merz hatte sich eigentlich für den sofortigen Einsatz der russischen Milliarden stark gemacht, beteuert dennoch.
Europa hat verstanden, was die Stunde geschlagen hat. Und Europa hat eine Demonstration seiner Souveränität abgeliefert.
Ganz Europa? Nein. Ungarn, Tschechien und die Slowakei haben für sich Ausnahmen rausgeholt. Sie müssen sich nicht an den finanziellen Risiken des Ukraine-Kredits beteiligen. Ein Weg der 24 statt 27 Mitgliedstaaten.
Und hier nun das Gespräch mit dem Bundeskanzler über diese Gipfelbeschlüsse, das wir am frühen Abend geführt haben. Guten Abend, Herr Bundeskanzler.
Guten Abend, Herr Zamperoni.
Sie haben so sehr dafür gekämpft, dass die eingefrorenen russischen Gelder verwendet werden, um die Ukraine zu finanzieren. Dass es jetzt nicht so kommt, sehen Sie das als persönliche Niederlage?
Nein, es kommt so. Diese Gelder sind dauerhaft eingefroren. Sie stehen Russland nicht mehr zur Verfügung. Und wir werden das Darlehen, das jetzt an die Ukraine gegeben wird, genau aus diesem Geld heraus refinanzieren. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, diese Lösung ist sogar besser als die, die ich vorgeschlagen habe, weil sie einfacher ist, weil sie keine Haushaltsbeschlüsse in einzelnen Mitgliedstaaten erfordert. Und trotzdem wird das russische Vermögen genutzt. Und das ist eine gute Entscheidung. Wir haben lange gesprochen, gerungen. Es gab viele Argumente auch gegen meinen Vorschlag, die ich ernst genommen habe, immer von Anfang an. Und jetzt haben wir eine wirklich gute Lösung, mit der ich sehr zufrieden bin.
Warum haben Sie dann so sehr für die andere Lösung zuvor gekämpft, wenn Sie jetzt sagen, das ist die bessere Lösung?
Naja, weil ich die Lösung, die wir jetzt gefunden haben, am Anfang gar nicht mit einbezogen habe in meine Überlegungen. Denn wir haben etwas gemacht, was wir in der Europäischen Union in dieser Form bisher auch noch nicht gemacht haben. Es gab ja drei Länder, ich nenne sie beim Namen, Ungarn, die Tschechische Republik und die Slowakei, die nicht bereit waren, die Ukraine weiter zu unterstützen. Und deswegen mussten wir einen Weg suchen, der diese Möglichkeiten aus dem Haushalt der Europäischen Union mit einem Darlehen eröffnet. Und das geht normalerweise nur mit Einstimmigkeit. Und wir haben jetzt die Form der vertieften Zusammenarbeit gewählt. 24 von 27 haben sich dem angeschlossen. Und damit können wir etwas tun, was sonst die Einstimmigkeit erfordert hätte. Und da wollten die drei genannten nicht mitmachen. Also der Weg ist jetzt gut. Er ist sehr einfach. Und ich habe drei Ziele gehabt für diesen Gipfel. Erstens, der Ukraine zu helfen und zwar wirksam und schnell für 2 Jahre. Zweitens, das russische Vermögen dafür zu nutzen. Und drittens, das Mercosur-Abkommen auf den Weg zu bringen. Und alle drei Ziele sind erreicht.
Naja, über das Mercosur-Abkommen reden wir gleich. Das ist ja erstmal verschoben worden. Aber wenn diese drei Länder, die Sie da genannt haben, jetzt ausscheren, wenn man so will, die tragen ja das Risiko nicht. Ist das der europäische Geist? Ist das dann fair, dass die anderen das jetzt schultern müssen?
Darüber kann man in der Tat jetzt lange diskutieren. Nur, Herr Zamperoni, was soll ich machen, wenn ich in einer 17-stündigen Verhandlung in Brüssel sehe, dass 3 von 27 diesen Weg nicht mitgehen wollen, wo eigentlich Einstimmigkeit erforderlich ist? So, und dann haben wir diesen Weg mit dem Rechtsdienst der Europäischen Kommission auch versucht zu eröffnen. Das ist uns gelungen. Wir haben dazu einen schriftlichen Beschluss gefasst. Und jetzt machen wir genau das. Russland zahlt und die Ukraine bekommt Geld.
Naja, noch zahlt Russland das nicht. Das ist ja quasi die Hoffnung, dass das dann so aufgeht und sie dann auch Zugriff haben können auf diese eingefrorenen Gelder, oder?
Nein, den Zugriff haben wir. Diese Vermögenswerte über 200 Milliarden Euro sind festgesetzt. Die wird Russland nicht zurückbekommen. Und wenn es eine Rückzahlung gibt, dann nur nach Abzug des Darlehens, das die Ukraine jetzt bekommen hat und nach Abzug weiterer Schäden und die Bezahlung für diese Schäden, die Russland angerichtet hat. Das Geld bekommt Russland nicht wieder. Jedenfalls nicht, bevor es darüber eine einvernehmliche Regelung mit Russland zugunsten der Ukraine gegeben hat.
Nun war dieser EU-Gipfel im Vorfeld ja so eine Art Schicksalsgipfel, wurde er bezeichnet, für die Glaubwürdigkeit auch der EU. Unterm Strich bleibt aber eine neue Art von Lösung, wie Sie es beschreiben. Allerdings könnte man auch sagen, naja, so eine Kreditlösung, das hätte man auch vorher haben können. Und das seit 25 Jahren verhandelte Mercosur-Abkommen ist auf den letzten Metern auch nochmal verschoben worden. Das kratzt doch irgendwie schon an der Glaubwürdigkeit, am Signal einer starken, geeinten EU, oder nicht?
Ja, Herr Zamperoni, ich hätte mir das auch einfacher und schneller gewünscht, aber wir sind 27 Mitgliedstaaten und jeder Mitgliedstaat hat natürlich eine Stimme und hat Recht, auch dagegen zu stimmen. Und wenn drei gar nicht wollen, dann müssen wir nach Wegen suchen, wo 24 dann trotzdem vorangehen können, obwohl eigentlich Einstimmigkeit erforderlich ist. Und diesen Weg, den haben wir in der vergangenen Nacht, in den frühen Morgenstunden heute eröffnet. Und deswegen noch einmal, wir haben das Ziel erreicht und Mercosur, das ist mit den Südamerikanern parallel gestern abgesprochen worden. Es ist mit Präsident Lula telefoniert worden, mit Präsident Milei in Argentinien. Und sie sind einverstanden gewesen, die Unterzeichnung des Abkommens jetzt noch mal um 2 Wochen zu verschieben. Die Verabredung haben wir getroffen. Italien wird zustimmen. Das hat uns die Ministerpräsidentin fest zugesagt, nachdem sie noch einmal in Italien mit ihrem Kabinett gesprochen hat und noch einmal ausgewertet hat, was sie auch in Zukunft für Sicherheiten bekommt. Und damit kann dann Mercosur am 12. Januar unterzeichnet werden. Also mehr war nicht drin. Wenn ich es alleine zu entscheiden hätte, ja, aber ich bin nicht allein. Aber ich habe die Ziele durchgesetzt und erreicht, die ich mir mit anderen zusammen für diesen europäischen Gipfel zum Ende des Jahres 2025 vorgenommen habe.
Und weil Sie wahrscheinlich lieber gehabt hätten, dass man unter alles einen Strich hätte ziehen können an diesem Gipfel. Und vielleicht ist das ja eine Frage des Erwartungsmanagements. Sie heben ja einen Führungsanspruch in Deutschland, in Europa. Da wollen Sie die Frozen Assets erst haben, dann ist diese Lösung nicht so gekommen, dann kam es anders. Hatten Sie da die Erwartung vielleicht auch zu hoch geschraubt?
Herr Zamperoni, ich muss ja auch immer wieder ein bisschen den Druck auf uns selbst aufrechterhalten. Und vielleicht ist diese Entscheidung von uns gar nicht genug kommuniziert worden. Am letzten Freitag bereits sind auf unser Betreiben hin, auch auf meine persönliche Intervention hin, die russischen Vermögenswerte bei der Zentralbank in Höhe von über 200 Milliarden Euro dauerhaft eingefroren worden. Wir müssen das gar nicht mehr erneuern, alle 6 Monate wie bisher, sondern es ist jetzt ein Beschluss gefasst worden, dieses Geld geht nicht mehr raus, bevor es nicht mit Russland eine Vereinbarung gibt. Und diese Vereinbarung, die gibt es erst, wenn es einen Waffenstillstand, besser noch ein Friedensabkommen gibt. Und so wie sich Russland verhält, kann das noch ein bisschen dauern. Aber unsere Botschaft ist, wir halten durch, wir unterstützen die Ukraine und Russland muss irgendwann erkennen, dass dieser Krieg sinnlos ist. Und das war mein Ziel und genau das Ziel haben wir gemeinsam in Europa mit 24 Mitgliedstaaten von 27 erreicht.
Die Reaktionen sind aber dennoch gemischt.
Herr Zamperoni, klar, gemischt sind die Reaktionen und ich nehme das ja auch wahr, dass eine uneingeschränkte Zustimmung oder einmal eine Freude über ein erreichtes Ergebnis, auch wenn es vielleicht nicht ganz den Erwartungen entspricht, bei uns offensichtlich kaum noch möglich ist. Ich muss Ihnen sagen, ich bin mit dem Abschluss des Jahres 2025 vor allem deshalb zufrieden, weil wir gezeigt haben, zusammen übrigens am letzten Sonntag und Montag mit den Amerikanern, mit der Ukraine, mit den maßgeblichen europäischen Staaten, dass wir jetzt zusammenstehen und der Ukraine weiterhelfen. Ich sage immer wieder, das ist kein Krieg allein gegen die Ukraine, sondern es ist ein Krieg gegen uns alle. Und gegen diesen Krieg wehren wir uns und das tun wir zusammen in Europa, in Deutschland, mit der Ukraine und sogar mit den Amerikanern.
Sie haben ja nicht nur außenpolitisch dicke Bretter zu bohren, auch innenpolitisch. Sie hatten da den Herbst der Reformen angekündigt, aber der fand dann nicht so tiefgreifend statt, wie sich das viele vielleicht gewünscht hätten. Dann nochmal die Frage nach den Erwartungen. Haben Sie die da auch vielleicht zu hoch geschürt?
Wir haben in dieser Woche ja ganz nebenbei auch noch eine Sitzung des Bundeskabinetts gehabt. Es hat in dieser Woche eine letzte Sitzung des Bundestages gegeben. Es hat heute eine letzte Sitzung des Bundesrates gegeben. Es sind alle Vorhaben, die wir in diesem Jahr im zweiten Halbjahr auf den Weg bringen wollten, verabschiedet worden. Es gibt kein Vermittlungsausschussverfahren und wir haben im Kabinett am Mittwoch verabschiedet die größte Veränderung der Zulassungs- und Genehmigungsverfahren für den gesamten Infrastrukturausbau, die es in Deutschland jemals gab. So wie wir am Montag diese berühmte Brücke auf der A45 nach 3 Jahren Bauzeit wieder neu eröffnen, kann in Zukunft in Deutschland für alle Autobahnen, für alle Bundesstraßen, für alle Schienenwege, für alle Wasserwege gebaut werden. Also wenn das keine Reform ist, was ist denn dann eine Reform?
Naja, also vielleicht, dass da gerade bei den Sozialreformen da ein bisschen vielleicht mutiger rangegangen werden würde.
Danke für den Hinweis, Herr Zamperoni. Auch das haben wir am Mittwoch im Kabinett beschlossen. Das Bürgergeld haben wir abgeschafft, so wie versprochen. Es gibt eine neue Grundsicherung und wir werden es genauso machen, wie wir es im Jahr zugesagt haben. Die SPD hat dankenswerterweise mitgemacht, ist diesen Weg mit uns gegangen. Es hat einige Diskussionen erfordert, aber am Mittwoch im Kabinett beschlossen, die Reform des Sozialgesetzbuches 2, das ist dieses sogenannte Bürgergeld. Es wird es in dieser Form nicht mehr geben. Der Bundestag bekommt es im Januar zur Beschlussfassung vorgelegt.
Verzeihen Sie, wenn ich da nochmal Wasser in den Wein gießen muss, den Sie da präsentieren. Jetzt ist ja nicht das erste Mal, dass es nicht ganz so läuft, wie Sie das zumindest geplant hatten. Auch heute wieder bei der Wahl zur neuen Spitze der Konrad-Adenauer-Stiftung. Sie hatten Günther Krings ins Rennen geschickt. Stattdessen ist nun Annegret Kramp-Karrenbauer gewählt worden. Warum läuft das da nicht so, wie Sie das wollten?
Herr Zamperoni, wir leben in einer Demokratie und nicht in einer Diktatur. In einer Diktatur kann ein Einzelner alles entscheiden. Es ist meistens nicht besser, aber es geht schneller. Bei uns wird es manchmal ein bisschen kompliziert. Man muss mal Umwege fahren, man muss Kompromisse machen und man muss auch akzeptieren, dass in demokratischen Gremien anders entschieden wird, als vielleicht der Vorsitzende es will. Das ist normal. Und die Adenauer-Stiftung ist auf der ganzen Welt unterwegs für Demokratie. Glauben Sie denn im Ernst, ich könnte das in Deutschland, ausgerechnet in Deutschland, verhindern und sagen, da geht alles nach meinen Vorschlägen? Nein, das ist so. Es wird demokratisch entschieden und Annegret Kramp-Karrenbauer wird die Adenauer-Stiftung gut führen. Also ich bin mit dem Abschluss gerade dieser Woche, das war nicht immer so, aber mit dem Abschluss dieser Woche bin ich eigentlich ganz zufrieden. Es reicht alles noch nicht aus, aber für das, was wir uns vorgenommen haben, haben wir in dieser Woche einiges erreicht.
Vor diesem Hintergrund, wenn Sie auf 2025 zurückblicken, hatten Sie sich Kanzler sein so vorgestellt?
Herr Zamperoni, ich habe gewusst, auf was ich mich da einlasse oder was mich erwartet. Der Krieg war da, die unterlassenen Reformen waren da, die Schwierigkeiten in unserer Volkswirtschaft waren da. Es hat noch mal eine gewaltige Beschleunigung gegeben im zweiten Halbjahr 2025. Davon bin ich so nicht ausgegangen. Die Welt dreht sich eben noch ein bisschen schneller, als ich es angenommen habe. Also müssen wir noch ein bisschen schneller, noch ein bisschen besser werden. Und genau das haben wir uns für das Jahr 2026 vorgenommen. In der Koalition, zusammen mit der SPD. Nicht immer einfach, für die SPD mit uns nicht, mit uns für uns, mit der SPD nicht. Aber wir haben uns gut zusammengerauft und wir sind fest entschlossen, dieses Land nach vorne zu bringen, es gut zu führen. Und ich habe keinen Zweifel daran, dass uns das gelingen kann.
sagt der Bundeskanzler. Herr Merz, ich danke Ihnen für das Gespräch und alles Gute für die Feiertage.
Danke Ihnen auch, alles Gute, frohe Festtage.
Und zu den Ergebnissen des EU-Gipfels in Brüssel hat unsere Hauptstadtstudio-Korrespondentin Claudia Buckenmeier vom Norddeutschen Rundfunk folgende Meinung.
Bundeskanzler Merz sagt, der gefundene Kompromiss sei sogar noch besser als sein Vorschlag. Er habe in Brüssel alles erreicht, was er sich vorgenommen habe. Nach dem wochenlangen Ringen mit Belgien auf offener Bühne hört sich das nach Schönreden an. Merz, der ein starkes, geeintes Europa will, auch als verlässliches Gegengewicht zu den USA, verkauft einen Kompromiss als Erfolg, den 3 der 27 Mitgliedstaaten nicht mittragen. Noch am Montag beim Besuch des ukrainischen Präsidenten in Berlin hatte der Kanzler erklärt, wenn uns das nicht gelingt, also die eingefrorenen russischen Staatsvermögen für die Ukraine zu nutzen, dann werden wir damit der Welt zeigen, dass wir in einer so entscheidenden Stunde unserer Geschichte nicht in der Lage sind, zusammenzustehen und zu handeln. Der Ukraine hilft die EU nun zwar, aber ein starkes, geeintes Bild hat sie so nicht abgegeben. Merz, der für Deutschland eine Führungsrolle beansprucht und diese auch ausüben möchte, hat den richtigen Umgang mit EU-Mitgliedern und, ja, auch mit ihren Empfindlichkeiten noch nicht gefunden. Das europäische System lebt vom Ringen um eine gemeinsame Position. Da kann nicht einfach einer sagen, wo es lang geht. Das Problem ist aber, dass diejenigen, die Europa ernst nehmen sollen, die USA, China oder auch Russland, dieses Ringen als Schwäche wahrnehmen. Im Rückblick hat es fast was Flehentliches, wenn Merz sagt, wir sind kein Spielball von Großmächten. Noch ist die Europäische Union diesen Beweis schuldig geblieben und mit ihr der deutsche Kanzler.
Die Meinung von Claudia Buckenmeier. Ja, und dieses zähe Ringen der europäischen Staats- und Regierungschefs um die Ukraine-Hilfe, das wurde natürlich auch hier im Kreml in Moskau aufmerksam verfolgt. Schließlich ging es um die eingefrorenen russischen Milliarden, also um Geld, das Russlands Präsident Wladimir Putin sicherlich gerne selbst zur Verfügung hätte. Und so wurde auch das zu einem Thema bei der traditionellen Pressekonferenz des russischen Machthabers zum Ende des Jahres, bei der überhaupt der Krieg gegen die Ukraine mehr zur Sprache kam als üblich. Silke Dittrich.
Der Rote Platz heute abgesperrt. Nicht weit vom Kreml findet die wichtigste Pressekonferenz des Jahres statt. Der russische Präsident stellt sich den Fragen, die das Land bewegen. Gestellt von Medienvertretern und Bürgerinnen und Bürgern. Mehr als 3 Millionen Fragen sollen eingereicht worden sein. Handverlesen natürlich solche, die es in die Sendung schaffen. Wie die Videobotschaft einer Witwe, ihr Mann vor fast 2 Jahren im Krieg gefallen. 2025 geht zu Ende. Eine Rente habe ich immer noch nicht. Sie will wissen, ob man die Bearbeitung solcher Anträge nicht beschleunigen könne. Putin entschuldigt sich erstmal bei ihr, um dann zu versprechen, dass ihr Fall schnell erledigt werde. Putin mit dem Ohr am Volk und der Kümmerer der Nation. Das sollte heute einmal mehr vermittelt werden. Gut 4,5 Stunden hat die Show gedauert. Das hat Tradition. Der Krieg in der Ukraine, hier Spezialoperation genannt, steht dieses Jahr im Mittelpunkt. Ich bin sicher, dass wir bis Ende dieses Jahres neue Erfolge erleben werden. Bei unseren Streitkräften und unseren Kämpfern an der Frontlinie. Und Putin nimmt direkt Bezug auf die Vereinbarung, die beim EU-Gipfel für die Ukraine getroffen wurde. Er droht mit schweren Konsequenzen, sollte sich die EU doch eines Tages an die eingefrorenen russischen Vermögen wagen. Das ist Raub. Das ist Raub. Und warum können Sie einen solchen Raubüberfall nicht ausführen? Weil die Folgen für die Räuber schwerwiegend sein könnten. Sehr viele unterschiedliche Themen kamen heute zur Sprache. Es ging zum Beispiel auch um steigende Preise, Telefonbetrüger oder Steuerhinterziehung. Putin nutzt die Jahres-PK aber vor allem als Propagandaschau für seine Weltsicht. Und die lautet: Der Westen habe den Krieg in der Ukraine begonnen. Der Ball liege daher bei den westlichen Gegnern, diesen Krieg zu beenden.
Zum Jahresende musste heute der Bundesrat noch mal richtig ran. Mehr als 90 Punkte umfasste die Tagesordnung, die die Länderkammer da abzuarbeiten hatte. Mehr dazu gleich im Nachrichtenüberblick. Wir wollen aber vorab auf ein bestimmtes neues Gesetz blicken, dem der Bundesrat heute zustimmte. Das neue Wehrdienstgesetz, das ab 1. Januar nun gilt. Demnach bleibt der Wehrdienst zwar vorerst freiwillig, ab dem Jahrgang 2008 müssen aber alle 18-jährigen Männer künftig verpflichtend einen Fragebogen ausfüllen und sie müssen zur Musterung. Für Frauen bleibt der Fragebogen freiwillig. Dieser Bogen soll das grundsätzliche Interesse an der Bundeswehr abklopfen. Und jetzt ist auch bekannt geworden, welchen Fragen sich die potenziellen Soldaten da stellen müssen. Einzelheiten von Gabor Hallas.
Das ist der Fragebogen zum neuen Wehrdienst.
Die Bundeswehr sucht Freiwillige dort, wo junge Leute sind, im Netz. Die wichtigste Frage zu beantworten auf einer Skala von 0 bis 10, wie hoch ist das Interesse, Soldatin oder Soldat zu werden? 0 heißt gar kein Interesse, 10 heißt, ich möchte unbedingt. Diese Fragebögen werden ab Januar verschickt. Per Post kommt ein QR-Code, der öffnet den digitalen Fragebogen.
Dann geht's los mit den Fragen, zum Beispiel nach Schulabschluss, Führerschein oder Sprachkenntnisse.
Und natürlich wird auch abgefragt, Größe, Gewicht und wie sieht es mit dem Sport aus. Etwa 15 Minuten länger soll es nicht dauern, alles zu beantworten. Die Bundeswehr habe ein lukratives Angebot, so sieht es die Union.
Es stärkt auch sicher die Persönlichkeit und es ist vor allem für unser Land wichtig, dass wir verteidigungsfähiger werden. Und deshalb kann ich mir schon vorstellen, wenn wir jetzt einen ganzen Jahrgang anschreiben oder alle jungen Menschen anschreiben, dass sich hier sehr viele positiv mit Interesse auch zurückmelden.
Vielleicht melden sich am Anfang sogar mehr als nötig, sagt das Verteidigungsministerium. Dann können gar nicht alle eingeladen werden zu einer Musterung. Die sah früher so aus und war nicht unbedingt Werbung für die Bundeswehr. Nichts war digital, es roch nach Kaserne und weniger nach Karriere. Das soll nun anders werden, gemustert werden soll möglichst in modernen Bürogebäuden in Innenstädten. Das Ziel, die Bundeswehr will so wenig Hürden wie möglich. Die Grünen kritisieren, dass zu wenig gefragt wird. Nicht nach weiteren Kompetenzen und vor allem nicht auch ältere Jahrgänge.
Es wird jetzt Küchentische geben in Familien, wo der ältere Sohn kein Schreiben bekommt und der jüngere, der nächstes Jahr 18 wird, eben dieses Schreiben bekommt. Das ist doch absurd. Jemand, der jetzt 20, 22 oder auch 26 Jahre alt ist, hat vielleicht auch Interesse an der Bundeswehr.
Noch ein Reminder, wenn du männlich bist, dann musst du den Fragebogen innerhalb von 4 Wochen ausfüllen.
Denn wer dieser Pflicht nicht nachkommt oder gravierend falsche Angaben macht, dem droht ein Bußgeld.
Die Männer, die wir jetzt kennenlernen, die haben sich bereits für den Dienst bei der Bundeswehr entschieden, aber nicht für irgendeinen. Sie sind Teil einer Spezialeinheit, die die deutschen Gewässer ober, vor allem aber auch unterhalb der Oberfläche ganz genau im Blick hat. Vor allem die Ostsee steht in der aktuell angespannten Weltlage dabei im Fokus. Für ihren Job brauchen die Marinesoldaten besondere Fähigkeiten, für die sie hart trainieren, um dann auch in mehr als 50 Metern Tiefe etwa einen klaren Kopf zu bewahren. Eike Köhler und Kim-Christine Mauch haben Minentaucher bei ihrer Ausbildung begleitet, mittendrin und auch vor dem schleswig-holsteinischen Eckernförde.
So sieht es aus, wenn 500 Kilogramm Sprengstoff explodieren. Und es ist ihr Job, dass das nur unter absolut kontrollierten Bedingungen passiert. Die Minentaucher der Bundeswehr sind Spezialisten für die Kampfmittelbeseitigung unter extremen Bedingungen. Wer diesen Job ausüben will, startet hier. Auf dem Marinestützpunkt in Eckernförde stellen sich 11 Soldaten 5 Monate lang einer der härtesten Ausbildungen, die Bundeswehr zu bieten hat. Dazu gehört das Apnoe-Training, das Tauchen mit angehaltenem Atem. Es ist für den Notfall gedacht.
Ich erwarte, dass sie auf alle Fälle heute ein bisschen an ihre Grenze kommen. Letzte Woche war es schon relativ knapp und ja, dadurch, dass wir die Übungen ja steigern und auch schwieriger werden, werden einige halt, glaube ich, an ihre Grenze kommen.
Sollten sie in einem Auftrag unter Wasser Probleme bekommen, können diese 2 bis 3 Minuten Luft anhalten den Unterschied machen. Hier müssen sie beweisen, dass sie auch bei großer Atemnot die Ruhe bewahren. Rund 50% der Anwärter schaffen den schwierigen Lehrgang nicht. Für Hauptbootsmann Dominik ist es der zweite Versuch.
Haben Sie Druckausgleichsprobleme? Raus aus dem Wasser, Gewichtsgurt an den nächsten übergeben, danach auf der Wärmebank im Fleck dann Platz nehmen.
Also das, was mich auf dem Grund hält, wenn ich am Limit bin sozusagen, ist der Wille, ist der Ehrgeiz. Ich bin in so ein Kämpfer, der in die Ziellinie möchte. Und die Ziellinie heißt, den Auftrag zu beenden.
Die richtigen Tauchgänge absolvieren die angehenden Minentaucher mit einem Kreislauftauchgerät. Es erzeugt keine Luftblasen, die bei einer scharfen Mine zur Explosion führen könnten.
Man ist immer etwas leicht angespannt, weil es ja seine Lebensversicherung ist. Man möchte ja, es muss das Gerät einwandfrei funktionieren, damit wir unseren Auftrag auch optimal durchführen können.
Zur Übung geht es aber erstmal in den Minengarten in der Eckernförder Bucht.
3, 2, 1 und ab!
Hier kann zum Glück nichts mehr hochgehen. Doch insgesamt liegen noch 1,6 Millionen Tonnen alte Munition aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg in der deutschen Nord- und Ostsee. Die zu finden, üben die Soldaten mit einem Unterwassersonar. Bomben, Torpedos, Seeminen. Schon Jahrzehnte alt, aber im Zweifel immer noch hochgefährlich für Schifffahrt, Fischerei, Menschen an den Stränden und die Meeresumwelt. Inzwischen fallen aber auch Datenkabel und Pipelines ins Aufgabenfeld der Spezialisten der Marine.
Also jeder, der vorhat, Minentaucher zu werden, sollte sich immer bewusst sein, dass das scharfe Munition ist. Im Ernstfall sozusagen. Und wer damit ein Problem hat, der sollte diese Aufgabe nicht machen.
Aus Sicht der Bundeswehr gibt es seit Jahren zu wenige, die sich diesen Job zutrauen und die Ausbildung schaffen. Auch vor Dominik und seinen Kameraden liegen noch etliche Prüfungen auf dem Weg zum Minentaucher.
Und wenn Sie wissen wollen, welche das sind, die 6-teilige ARD-Dokuserie Minentaucher, der harte Weg in die Elite der Bundeswehr, finden Sie in der ARD-Mediathek. Und das ist ein Tiefgang, der sich wirklich lohnt. Weitere Nachrichten des Tages jetzt, Jens, mit dir.
Der Bundesrat hat heute den Weg freigemacht für zahlreiche Entlastungen. So steigt 2026 die Pendlerpauschale für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Auch die niedrigere Mehrwertsteuer in der Gastronomie wurde gebilligt. Die Länderkammer beschloss zudem Steuervergünstigungen für Landwirte und Entlastungen für Ehrenamtler. Zugestimmt hat der Bundesrat auch dem Sparpaket für die Krankenkassen. Damit will die Bundesregierung die Beiträge im neuen Jahr stabilisieren. Für Millionen Versicherte wird es trotzdem teurer. Mit der Techniker-Krankenkasse und der DAK Gesund haben heute zwei große bundesweite Kassen höhere Zusatzbeiträge angekündigt. DAK-Vorstandschef Storm sagte, das Sparpaket reiche nicht aus, um das Versprechen stabiler Beitragssätze halten zu können. Vor gut 2 Jahren hatte die damalige Bundesinnenministerin Faeser die Neonazi-Bewegung Hammerskins in Deutschland verboten. Dagegen klagten mehrere Mitglieder und regionale Untergruppen und bekamen jetzt Recht. Das Bundesverwaltungsgericht kippte das Verbot heute. Es verwies darauf, dass es keine übergeordnete bundesweite Vereinigung erkenne, die hätte verboten werden können. Laut Vereinsgesetz kann das Bundesinnenministerium nur überregional tätige Vereine verbieten. Die Richter prüften nicht, ob die Hammerskins verfassungsfeindlich sind. Vor 9 Jahren steuerte ein Islamist einen LKW in die Besuchermenge des Weihnachtsmarktes am Breitscheidplatz. Heute wurde in Berlin an den Terroranschlag erinnert. In der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche fand eine ökumenische Gedenkandacht statt. Mit dabei waren auch Hinterbliebene und Vertreter der Schausteller, die damals zu den Ersthelfern gezählt hatten. Im Anschluss wurde auf den Stufen vor der Kirche der 13 Toten gedacht.
C'era una volta. So beginnen auch in Italien viele Märchen. Es war einmal. Und diese Geschichte war zwar nicht immer eine mit Happy End, aber sie half dabei, dass die Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg ein märchenhaftes Wirtschaftswunder erleben konnte. Morgen, vor genau 70 Jahren, wurde das deutsch-italienische Anwerbeabkommen geschlossen. Zehntausende folgten dem Ruf, um als hier dringend benötigte Saisonarbeiter der Perspektivlosigkeit ihrer Heimat zu entfliehen. Manche kehrten irgendwann wieder zurück, viele blieben. Insgesamt leben heute mehr als eine 500.000 Menschen mit einem italienischen Migrationshintergrund in Deutschland. Einer davon steht vor Ihnen. Und es könnten noch mehr werden, denn im vereinten Europa ist Deutschland für junge Italienerinnen und Italiener nach wie vor eine Perspektive, wie Verena Schelter berichtet.
Livia Mazzetti ist gerade fertig mit dem Ingenieursstudium und schon wieder zurück auf der Schulbank. Die 26-Jährige lernt Deutsch.
Ich mag Hamburger, Käse, Kaffee.
Wenn man von null anfängt, ist es schwierig. Aber jetzt, nach 2 Monaten, bekomme ich es langsam ins Ohr.
Ihr Ziel? Eine berufliche Zukunft in Deutschland. Denn wie vielen nach Schule oder Studium fehlt ihr hier in Italien die Perspektive. Auf ihre vielen Bewerbungen hin wurden ihr nur schlecht bezahlte Praktika angeboten, wie so oft in Italien. Deutschland ist heute eines der beliebtesten Ziele für Italienerinnen und Italiener. Der Grundstein dafür wurde mit dem Anwerbeabkommen 1955 gelegt. Wir sind zu Hause bei Agostino De Stefano.
Kommt mit, schaut euch die Fotos an, meine Erinnerungen.
Er will uns zeigen, warum er damals nach Deutschland gegangen ist.
Guarda. Acqua e sapone.
Wasser und Seife. Sie war so natürlich, wie ihre Mutter sie geschaffen hatte.
Man spürt es. Der 88-Jährige ist immer noch in seine verstorbene Frau verliebt. Er wollte ihr ein besseres Leben ermöglichen. Ohne Ausbildung, aber mit Willenskraft, sieht der Süditaliener damals seine Chance dank Anwerbeabkommen in Deutschland. Damals kommen die Italiener meistens mit dem Zug am Münchner Hauptbahnhof an. Von dort werden sie verteilt auf die ganze Bundesrepublik. Deutschland braucht Arbeitskräfte auf dem Bau, in der Autobranche, in Fabriken. Viele schlafen in solchen Baracken. Agostino lebte mehrere Jahre in der Nähe von Stuttgart, erst als Bauarbeiter, dann als Automechaniker.
Als ich angekommen bin, konnte ich erst mal 1,5 Jahre nicht zurück nach Italien. Ich hatte kein Geld, ich hatte nichts. Das bisschen, was ich in meiner Anstellung verdient habe, damals noch in Mark, habe ich meiner Frau geschickt.
Als seine Frau krank wird, kehrt er nach Italien zurück. Viele andere bleiben. Livia will jetzt aufbrechen. Auch wenn die Rahmenbedingungen heute einfacher sind, es ein geeintes Europa mit offenen Grenzen gibt, ein bisschen fühlt sie sich dennoch wie eine Gastarbeiterin der neuen Generation.
Und zum Schluss blickt Sven Plöger für uns auf die Wetteraussichten. Was bringt das Wochenende, Sven?
Das tut er, und das Wochenende bringt einiges an Gewölk, ab und zu mal Tropfen, noch milde Luft. Richtung Weihnachten wird's kälter, und bevor ich gleich ein bisschen Trends zeige, möchte ich einmal Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, anteilnehmen lassen an dem, was ich heute Morgen erlebte. Deswegen der seltene Fall, ein Foto, was ich selbst gemacht habe, heute hier zu sehen. Ich war in Mülheim im Markgräflerland, und da ging ich zu Fuß zum Bahnhof. Die Sonne ging auf über dem Schwarzwald, und das war das, was man dann sehen konnte. Ein wahrer Genuss, wo sich auch ein Meteorologe schlecht halten kann. So, jetzt aber weg vom Bild hin zum Trend. Wir gucken nach Freiburg, übrigens heute der wärmste Ort Mülheim in Deutschland mit 15,7 Grad. Da war ich dann gleich auch noch. Und ganz in der Nähe ist Freiburg im Breisgau. Und Sie sehen, in den nächsten Tagen geht das hier runter mit dem Thermometer. Richtung Weihnachten dann 2 bis 6 Grad plus. Wenn wir weiter in den Osten gehen, nach Cottbus, dann sehen Sie, da geht es auch runter mit den Temperaturen, möglicherweise in den leichten Dauerfrostbereich. Ich sage jetzt noch nichts zu Schnee über Weihnachten, weil es noch sehr unsicher ist, wo es denn überhaupt Niederschläge gibt im Land. Also da müssen wir noch ein bisschen uns rantasten. Was wir schon eher wissen, ist, wo die Front im Moment liegt. Und das zeigen wir auf dem Film. Da sehen Sie hier von Rheinland-Pfalz bis nach Berlin und Brandenburg ein paar Tropfen, nach Nordwesten aufgelockert. Wie es dann weitergeht, morgen im Süden Bayerns wieder sehr viel Sonnenschein. In der Mitte weiterhin die Front, auch Nordrhein-Westfalen ein bisschen Regen. Sonst blinzelt die Sonne mal durch. Temperaturen dann in den Frühstunden bei 6, 7 Grad unter den Wolken. Nördlich und südlich davon kühler, leichter Frost im klaren Bayern, wo der Nebel nicht ist. Morgen Nachmittag im Markgräflerland wieder bis 13 Grad. Und das hier ist zum Schluss noch schnell der Blick auf die Aussichten. Warm am Sonntag und dann die Abkühlung zum Montag.
Vielen Dank, Sven, für diese Aussichten. Soweit die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten geht es jetzt spannend weiter mit der Krimiserie Morden im Norden.
Um 23.20 Uhr sehen Sie hier die Sportschau mit der Fußball-Bundesliga.
Und wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.
Und bleiben Sie zuversichtlich.